Ich habe heute eine besondere Herausforderung. Meine ehemaligen Kindergottesdienst-Sonntagsschulmitarbeiter sind heute hier da hinten, vom Mönchenberg. Ich weiß gar nicht, die haben unter mir leiden müssen früher. Na gut, ich will es auch nie wieder machen. Okay. Wir haben ja einiges gehört in den letzten Wochen von der Herdis und auch von der Bianca Bleier zum Thema Stille. Bianca Wagner. Bianca Wagner. Ja, ja. Zum Thema Stille und Ruhe. Wo komme ich zur Ruhe? Heute mein letzter Teil. Wo tanke ich eigentlich auf? Wo tanke ich meine Sehnsucht auf? Welche Sehnsucht habe ich? Und die Bibelstelle steht in Johannes 4 von 5, Vers 5 bis 14, die Frau am Jakobsbrunnen. Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes. Obwohl er nicht einmal selbst taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem durch Sychar, also nicht Milka, Sychar. Und dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Ich werde das in Etappen vortragen. Die Geschichte ist da nicht mit zu Ende. Jesus war von der langen Wanderschaft müde, war geschafft und ruht am Brunnen aus. Er kommt als Erschöpfter, als Bedürftiger. Er bittet. Ich kann mir gut vorstellen, wie sehr er unter der Mittagshitze leidet. Die Sonne brennt dort heißer als in unseren Breiten. Er bittet um Wasser. Er kann seine Erschöpfung, seine Ermüdung zugeben. Er muss nicht stark sein, nicht unbezwingbar. Er kann bitten. Er gehört nicht zu denen, die meinen, sie müssen alles alleine schaffen. Manche von uns fällt es ja schwer, andere um Hilfe zu bitten. Ganz anders hier Jesus, der um Hilfe bittet. Seine Jünger gehen ins Dorf und holen etwas zu essen. Vielleicht war Jesus froh, dass sie ihm nicht dazwischen quatschten und weg waren. Vielleicht hätten sie Jesus auch davon abgehalten, mit einer Samariterin zu sprechen, denn die Juden hielten die Samariter für Ketzer. Und sie ist vielleicht extra zur Mittagszeit gekommen, denn zu dieser Uhrzeit holt ja normalerweise im Orient keiner Wasser bei 40 Grad im Schatten. Das machen andere am späten Abend oder früh am Morgen. Aber vielleicht war das die einzige Zeit, wo eine Frau die Chance hatte, am Brunnen überhaupt Wasser zu bekommen. Sie wollte auch wahrscheinlich den Kontakt zu den Menschen meiden, weil alle wussten, was das für eine Frau war. Später hören wir, sie hatte 5 Männer. Jesus begegnet der Frau also in ihrem Alltag, bei ihrer Arbeit, nicht am Sabbat, nicht auf einem Gemeindekongress zum Thema, wie begegne ich Jesus, auch nicht im Anbetungsgottesdienst. Erwarte ich eigentlich, dass Jesus mich auch im Alltag anspricht? Und erreicht in meinem Alltag, in dem alltäglichen Alltag? Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine Samaritfrau. Ich hatte die Hebräische, geschweige denn irgendwas anderes. Und jetzt geht's weiter. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus philosophiert, er redet von Dingen, aus einer anderen Welt. Das könnte auch von C.S. Lewis stammen, aus seinem Märchen Narnia. Lebendiges Wasser, das ist wie ein weißer Schimmel oder wie ein katholischer Papst. Natürlich ist Wasser lebendig. Vielleicht das Wasser im Rhein oder im Toten Meer nicht so lebendig. Manche denken, Wasser ist Wasser. Manche denken, Leben ist Leben. Aber zwischen Leben und Existieren gibt es jedoch einen großen Unterschied. Zwischen Leben und Existieren. Was meint Jesus mit lebendigem Wasser? Die Araber sprachen damals von Totenwasser und damit meinten sie das Regenwasser aus Zisternen, abgestanden und gesammelt. Ist unser Glaube auch manchmal abgestanden und gesammelt, weil unser Glaube nicht zirkuliert? Ich habe einige Fragen heute Morgen, die ich immer mal wieder zwischendurch stelle und die ihr am Ende mitnehmen könnt auf einem kleinen Zettel am Ausgang. Das ist eine der Fragen. Ist unser Glaube, zirkuliert unser Glaube oder sammeln wir unseren Glauben? Findet unser Glaube vorwiegend in unserem Kopf statt? Wenn geistliche Wahrheiten konserviert werden, kommt nur Zisterne heraus. Umso wichtiger ist Gemeinschaft, Gemeinde, Hauskreis, Geschwister, die mich im wahrsten Sinne des Wortes herausfordern, die mich korrigieren, die mich ermutigen, ermahnen, die mir Wegweisung geben. Sind wir bereit dazu? In der Geschichte von den Samaritanerinnen am Brunnen erfahren wir, wie sich dieses lebendige Wasser auswirkt, was es kann, wie es Menschen erfrischt und Veränderung ermöglicht. Das geht gleich schon am Anfang los, als Jesus der Jude die Samariterin anspricht. Jesus spricht die Frau an, nicht die Frau Jesus. Das war ungewöhnlich zur damaligen Zeit. Die Frau staunt über Jesus. Die Norm und die Vorschrift waren keine Kontaktaufnahme zu Frauen von Seiten eines Mannes, keine Kontaktaufnahme von Seiten eines Juden zu Samaritern und erst recht nicht von Seiten eines Rabbis, eines Lehrers, eines Vorbildes für die anderen. Der Jude Jesu lässt sich aber nicht von Konventionen, von Sitten und Gebräuchen, von Traditionen und Maßstäben abhalten. Wenn man über Grenzen hinweg sprechen kann, wenn man über Verletzungen hinweg Kontakt aufnehmen kann, wenn man auf andere zugehen kann, dann ist es so, als würde dieses lebendige Wasser fließen. Auch hier haben wir in unserer Gemeinde jede Menge Übungsfeld, über unsere eigenen Grenzen hinweg Kontakt aufzunehmen. Und jeder hat ja so seine Grenzen. Es ist immer interessant, wer immer da sitzt und wer da sitzt. Nicht, dass ihr jetzt nichts miteinander zu tun habt, aber ihr müsstet mal da sitzen und ihr da. Es ist interessant, wie wir unsere Sitzplätze fixiert haben. In der Kirche gibt es ja manchmal so Namensschilder so da an der Bank. Ne? Aber ich habe das schon mal gesagt, aber da wurde ich schon gesteinigt von. Aber kann das manchmal auch sein, dass wir, wenn wir immer feste Sitzplätze haben, dass auch so in unserem ganzen alltäglichen Leben, unser Leben wie ein fester Sitzplatz ist, wo wir immer das Gleiche denken, das Gleiche glauben, die gleiche Art haben und wo Gott uns herausfordert, geh doch mal einen neuen Weg, setz dich doch mal an eine andere Stelle, denk doch mal was anders, versuch doch mal, meinen Glauben anders zu praktizieren als wie üblich. Gott möchte uns herausfordern und wir haben hier als Gemeinde ein gutes Feld, ein gutes Übungsfeld, dieses lebendige Wasser einzuüben, zu trainieren. Jesus philosophiert über lebendiges Wasser und die Frau holt Jesus auf den Boden der Realität wieder zurück. Vers 11, aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hinterhernehmen? Kannst du etwas mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Sie sagt, Jesus, du bist ja nicht größenwahnsinnig. Du willst dich doch nicht über die Geschichte unserer Väter hinwegsetzen. Sie fängt an zu staunen. Sie spürt, dass hier ein Mann vor ihr sitzt, der vielleicht sogar mehr ist als der Stammvater Jakob. Vers 13, Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Sie trinken und haben trotzdem Durst. Das ist wie ein Hamster, der wie ein Verrückter im Hamsterrad läuft und doch nicht vom Fleck kommt. Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Und das bewirkt der Heilige Geist in uns, wenn wir uns immer wieder neu auf ihn ausrichten, von ihm alles erwarten, uns von ihm navigieren lassen. Sind Männer für Frauen eigentlich die passende Antwort auf Liebe? Um ein Foto zu erkennen, benötige ich meine Augen, das ist das angemessene Instrument, ein Foto zu erkennen. Mein Auge. Wenn ich wissen will, wie Sankrita schmeckt, nützen mir meine Augen gar nichts, da ist meine Zunge gefragt. Wenn ich wissen will, wie sich Beethoven anhört, nützen mir weder die Augen noch die Zunge was, da brauche ich meine Ohren. Wenn ich Augenschmerzen habe, nützt mir kein Sekundenkleber was, dann brauche ich Augentropfen. Und wenn ich mein Auto kaputt ist, brauche ich keine Bibel, sondern eine Autowerkstatt. Das heißt doch, für jedes Ziel gibt es ein Erkenntnismittel, ein Instrument, eine Methode, dies zu erreichen. Um Lebensdurst zu löschen, sind Männer für Frauen die falsche Löschmethode. Um Gott zu erkennen, den Sinn meines Lebens zu begreifen und meine tiefste Sehnsucht nach dem Leben zu stillen, kann ich zwar alle möglichen Methoden ausprobieren und testen, aber es gibt nur eins, das zum Ziel führt. Wenn ich diesen Jesus in mein Herz lasse, meinen Lebensdurst von ihm stille, mich von ihm bestimmen lasse, mich prägen lasse von ihm. Was hat das mit der Frau zu tun? Die hatte den falschen Tiger im Tank. Die hat die falsche Löschmethode angewandt. Sie hatte Sehnsucht nach Leben und Liebe und hat bei Männern gesucht. Sie scheint ja sehr attraktiv gewesen zu sein, dass sie gleich mit 5 Männern eine Beziehung hatte. Und dann sagt man immer, die Zeiten früher wären besser gewesen. Früher hat es nicht gegeben. Also moralischer waren die Leute früher auch nicht. Da ist die Bibel zum Glück ziemlich realistisch. Sie hat nicht das gefunden, was sie bei Männern gesucht hat. Das ist, als wenn man versucht, mit einer Banane ein Bild an die Wand zu nageln. Da brauchst du keine Banane zu. Beck's Bier löscht zwar Männerdurst, aber Männer löschen keinen Lebensdurst. Ganze Buchhandlungen sind voll von Durstlöschern, die keinen Durst löschen. Jede Menge meterweise Esoterik oder pseudochristliche Literatur. Es gibt tausende von Löschversuchen und Löschmethoden, Angebote unterschiedlichster Art, die wir auch benutzen. Wir haben ja wenig mit Esoterik oder gar nichts damit zu tun, hoffentlich. Aber da müssen Autos herhalten bei uns für die Sehnsucht. Da muss Geld herhalten für die Sehnsucht. Da müssen Ehepartner, Kinder, Enkel, der Urlaub, das Haus herhalten, der Job bis hin zu Bananen. Damals, zur DDR-Zeiten, haben die Leute gedacht, wenn wir doch mal Bananen hätten, wenn wir doch mal, ne, ist Demokratie göttlich? Die freie Meinungsäußerung, macht die meine Sehnsucht still? Es gibt auch fromme Löschmethoden. Ich entdecke die Christusgemeinde am Airport. Die ist nicht ganz so trocken wie manche andere Gemeinde, aber hebt auch etwas weniger ab als andere. Da fühle ich mich dann wohl. Das ist dann das Ende meiner Suche, meiner Sehnsuche, meiner Sehnsucht. Da baue ich mir ein Nest, richte mich nett ein, tue keinem was zuleide, arbeite im Service mit. Ich habe mich geistig eingerichtet und irgendwann merke ich, ich habe den falschen Tiger im Tank. Der macht nicht satt. Du sollst dich nicht in der Christusgemeinde am Airport einrichten und wohlfühlen, sondern bei Jesus. Wir sind nur eine Zwischenstation, ein Beiprogramm. Es kommt nicht auf unsere Beziehungen an, sondern auf die Beziehung zu Jesus. Wir sind doch nicht heilig. Manche von uns vielleicht scheinheilig. Ich habe jetzt von einem gehört, dass ihn ein anderer enttäuscht hat. Das hätte er nie gedacht. Wie? Sind wir denn perfekt? Was hat er denn gedacht? Dass wir keinen enttäuschen? Natürlich enttäuschen wir, müssen wir sogar. Es ist doch eine Täuschung, wenn wir so tun, als sei bei uns alles in Ordnung, als seien wir alle auf dem richtigen Weg. Wir müssen weg von der Täuschung. Wir alle sind Sünder und Versager. Wir sind alle von der Gnade und Vergebung abhängig. Nicht von unserer Gemeinde, nicht von unseren tollen Beziehungen. Und je mehr wir uns an Menschen hängen, desto eher wird es Zeit, dass wir enttäuscht werden und uns radikal in Jesus festmachen, in ihm verwurzelt werden. Es scheint wirklich so zu sein, als wenn Jesus nicht in unsere Dimension passt. Er ist aus einer anderen Welt. Wer im Kinofilm Der König von Narnia war, hat einen kleinen Vorgeschmack auf diese Welt bekommen, in der es andere Gesetzmäßigkeiten gibt. Der Blick durch den Schrank. Die Ersten werden die Letzten sein. Wer der Herr sein will, der diene anderen. Liebe deine Feinde. Wer von diesem Wasser trinkt, wird nie mehr durstig. Das ist doch alles unlogisch. Das ist aber typisch Gott. Vers 14, wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das bis ins ewige Leben hineinsprudeln wird. Wir werden selbst Quelle werden. Wo können andere an dieser Quelle trinken? Oder lassen wir andere gar nicht an uns ran? Denken wir nur ans uns, an unser Glück. Unsere Aufgabe ist, für andere Quelle zu sein. Nicht Wasser aus uns heraus, sondern ewiges Wasser aus Gottes Quelle. Matthäus 5, 16. Lasst euer Licht leuchten, damit die Leute eure guten Werke sehen und dann aber Gott im Himmel preisen. Vers 15. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir Wasser, damit ich keinen Durst mehr bekomme und nicht immer wieder hierher laufen muss, um zu schöpfen. Die Frau scheint langsam zu verstehen, worum es eigentlich geht. Vers 16, da sagte Jesus zu ihr, geh, rufe deinen Mann und komm dann wieder. Jesus kommt plötzlich von Stöckchen auf Steinchen. Wie kommt er eigentlich vom Wasser auf Männer? Meint er vielleicht, dass ihr Mann beim Tragen Wasserkrüge beim Tragen helfen kann, sollte? Oder erinnert sich Jesus plötzlich daran, dass für ihn ein Mann ein angemessener Gesprächspartner ist als eine Frau? Auf jeden Fall trifft er ihren wunden Punkt, erkennt ihre Vergangenheit, will sie beunruhigen, konstruktiv, provozieren, konstruktiv. 5 Männer hast du gehabt, an vielen Orten gesucht, aber das, was du suchst, sind letztlich keine Menschen, keine Beziehungen, die dir wieder den letzten Kick geben, sondern jemand, der dir deinen Lebensdurst löscht. Und jetzt wird's echt peinlich. Die Frau lügt Jesus an. Vers 17. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Darauf sagte Jesus, du hast recht, dass du keinen Mann hast. 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du also die Wahrheit gesagt. Jesus geht gar nicht groß auf die Lüge oder auf die Ausrede ein. Frage, wo suchen wir eigentlich nach letzter Geborgenheit? Wo suchen wir unsere Sehnsucht nach Leben zu stillen und Liebe zu bestillen? Bei Menschen? In Beziehungen? Du wirst garantiert enttäuscht werden. In dir selbst, du wirst garantiert getäuscht werden von deinen eigenen Gefühlen. Ist Jesus dein Fundament, dein Durstlöscher? Dann freu dich und genieße deine Ehe, dein Job, dein Haus, deine Kinder, dein Auto, dein Geld, deine Kleidung, deine Gesundheit, dein Urlaub, deine Freunde, deine Gemeinde. Die Grundlagenforschung ist entscheidend. Wer ist unsere Grundlage? Was nützt mir das schönste Haus, wenn es auf Sand gebaut ist? Guck dir USA an, bei jedem Tornado fliegen die Häuser weg, weil es kein Fundament gibt. Wer ist die Grundlage? Das wird mir aber immer erst in Krisenzeiten bewusst, wenn es regnet, stürmt und der Tornado mein Haus wegfegt, wer meine Grundlage ist. Was ist denn, wenn meine Arbeit mein Lebensziel ist und ich plötzlich arbeitslos werde? Wird mein Leben dann sinnlos? Was ist denn, wenn ich plötzlich Rentner werde und plötzlich nicht mehr zur Arbeit gehe? Wird dann bei manchen Menschen wird dann das Leben sinnlos. Sie sind nicht mehr gebraucht. Was ist denn, wenn mein Partner meine Grundlage ist und er plötzlich mit 75 oder 45 stirbt? Wird dann mein Leben sinnlos? Natürlich darf ich weinen und trauern, aber mein Partner ist nicht meine Grundlage. Was ist denn, wenn meine Kinder, meine Enkel ein und alles sind? Die plötzlich aus dem Haus gehen und mich ignorieren? Was ist denn, wenn ich täglich jogge, auf meine Gesundheit achte, nicht rauche, rechtsgedrehten Joghurt zu mir nehme, von von Kneipp bis Steiner, was immer, und trotzdem krank werde? Manchmal braucht man lange, um zu verstehen, dass die Methode, die ich anwende, die falsche ist, um das Ziel zu erreichen. Eine Schnapsflasche gehört Schnaps, kein Milch, sonst wäre es ja eine Milchpulle. Dafür ist sie geschaffen. In dich, in mich gehört der Geist Gottes, nichts anderes, egal wie schön und wertvoll alles andere ist. Jesus hat ja nichts gegen Männer, aber sie eignen sich nicht als Lebensgrundlage. Dafür taugen sie nicht. Du kannst in den Tank deines Lebens Geld, Gold, Platin stecken, deine Lebenszeugnisse, Urkunden, Aktien, Wachstumszertifikate, was immer. Davon fährt es nicht. In deinen Tank gehört ganz normales Benzin, Diesel oder Super. In deinen inneren Tank gehört ganz normaler Jesus. Jesus hat den Durchblick und verhilft der Frau am Jakobsbrunnen, ihm zu glauben. Vers 19, da sagte die Frau zu ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, durch dich redet Gott. Wer löscht unseren Lebensdurst? Natürlich sind wir alle, oder soweit ich das beurteilen kann, alle Christen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen sind, aber trotzdem unsere Sehnsucht an anderen Stellen suchen. Wovon träumst du? Oder was produziert in dir schlaflose Nächte? Ist das Grund deiner Sehnsucht? Wenn ich von dem lebendigen Wasser trinke, wenn ich mich davon erfrischen lasse, dann kann ich auch meine Schuld eingestehen, meine Fehler, mein Versagen, mein Nichtkönnen. Und dies nicht, weil ich nichts tauge, weil ich nichts auf die Reihe bringe, sondern weil ich in Gott ruhe. Weil ich von seinem Wasser trinke, in ihm meine Sehnsucht stille, von ihm alles erwarte. Nicht von der Regierung, nicht von der Rente, nicht vom Hauskreis, nicht von meinem Partner, nicht von der Gemeindeleitung. Ich überfordere meinen Partner, wenn ich ihn verantwortlich für mein persönliches Glück mache. Dafür ist er nicht zuständig. Meine Frau ist nur eine Gehhilfe. Laut Bibel. Sie ist nicht für mein Glück zuständig. Dafür ist Jesus zuständig. Klingt ein bisschen hart, ist aber so. Auch wenn wir natürlich alles tun, dass wir eine gute Ehe führen und dass wir fröhlich miteinander sind. Aber sie ist nicht, sie darf nie mein letzter Halt sein. Wenn sie stirbt, bin ich traurig und schreie. Aber mein Leben wird, die Grundlage wird nicht entzogen. Als der Geist Gottes zu Pfingsten die Gemeinde wie eine heiße Dusche überraschte, wurden die Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes völlig verändert. Versager wurden zu beständigen Menschen, feige Verleugner wie Petrus zu mutigen Bekennern und Märtyrern. Verkrachte Existenzen wurden zu vertrauenswürdigen Persönlichkeiten. Diese Vollendung löste Verwunderung und Staunen aus. Die Menschen konnten diese Veränderung zunächst gar nicht richtig einordnen. Das ist bis heute noch so. Wenn wir unser Leben diesem Jesus anvertrauen und es wirklich unter seine Autorität unterordnen, empfangen wir Leben aus der Quelle. Und wenn du zu Jesus gehörst, bist du durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Lage, deine Gedanken, dein Denken, dein Fahrstil, dein Umgang mit Geld, dein Schweigen, dein Handeln immer mehr unter die Herrschaft Jesu zu bringen. Die Veränderung bei mir hat Step by Step stattgefunden, nicht von heute auf morgen. Erst nach 2 Jahren nach meiner Bekehrung habe ich mit dem Stehlen aufgehört. Ich habe 2 Jahre noch als Christ geklaut, obwohl Jesus meine Sehnsucht war, meine Grundlage. Im Diebstahl hatte ich meine Sehnsucht gesucht noch. Erst 5 Jahre später habe ich mich bei Karl & Co., da wo ich die Lehre gemacht habe, habe ich mich verraten und das Diebesgut bezahlt. Erst 7 Jahre nach meiner Bekehrung konnte ich meiner Mutter vergeben, was sie mir an Leid zugefügt hat. In der Verletzung habe ich meine Sehnsucht gesucht. Manches an Veränderungen in unserer Ehe hat Jahrzehnte gedauert. Ich bin Gott dankbar für seine Geduld und seine Herausforderung. Bei manchen von uns dauern die Veränderungen Jahre. Und da sagt Jesus: Na und? Hauptsache, du bist an mir dran, du bleibst an mir dran und du lässt dich immer wieder herausfordern aus deiner eigenen Welt. Erlaub nur Jesus immer wieder neu an dir zu arbeiten. Wir werden durch das Leben aus der Quelle befähigt, unser Wollen dem Willen Gottes unterzuordnen. Das wünsche ich uns, dass wir diese Sehnsucht immer wieder neu justieren und finden. Amen. Weil da so viele Gedanken waren zu denken, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, dass ich euch die Predigt zumelde, wer Interesse hat. Und am Ausgang liegen kleine Zettel. Das sind die Fragen, die in dieser Predigt vorkamen, nochmal aufgelistet. Nehmt euch da so ein Zettelchen mit, für euch einzeln, aber auch als Hauskreis. Und sprecht darüber, was das konkret heißt, dass es nicht nur eine Predigt bleibt. Zu beten. Jesus, vergib mir, wo ich immer wieder auf mich selbst reinfalle, wo ich das Glück an anderen Stellen suche, die Grundlage an anderen Stellen suche als bei dir, wo ich woanders Sicherheiten suche. Ich möchte ganz dir vertrauen in allen Situationen und das andere als Beiprogramm gerne dazunehmen. Aber ich möchte von dir erwarten, dass du meine Sehnsucht stillst. Ich danke dir für deine unendliche Geduld, deine Nachsicht, deinen Frieden, deine Ruhe und Stille, dass du uns keinen Druck machst, dass du uns keinen Stress machst, sondern dass du uns in die Arme nimmst, dass du uns die Hand nimmst, uns zum Leben führst. Amen.